Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafi, willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin: Tauwetter in Nah- und Mittelost. Nach Saudi-Arabien und Iran gibt es eine weitere Annäherung, diesmal zwischen Ägypten und der Türkei. Über Hintergründe und Perspektiven gleich mehr. Unser Schwerpunkt heute: Der Kontinent Afrika blickt auf auswärtige Mächte. Wir wollen wissen, wie Maghreb- und Sahelstaaten heute Frankreich wahrnehmen und wie Ostafrika die Großmacht China. Und der Blick nach Indien, größte Demokratie der Welt. Doch was heißt das in einem Land, in dem eine hindu-nationalistische Regierung das Sagen hat? Heftige Gefechte im Sudan seit den frühen Morgenstunden. Es ist gut, auch über Entwicklungen sprechen zu können, die in eine andere, bessere Richtung weisen. In der Region Nah- und Mittelost ist einiges in Bewegung gekommen. Iran und Saudi-Arabien haben sich angenähert, mit ersten Erfolgen. Es werden im Jemen Gefangene ausgetauscht. Der Jemen, Bürgerkriegsland, in dem Iran und Saudi-Arabien einen Stellvertreterkrieg führen. Die Annäherung zwischen Ägypten und der Türkei nun könnte weitere Impulse geben, über Landesgrenzen hinaus. Vieles eint die beiden Staaten, doch unbelastet kann man die türkisch-ägyptischen Beziehungen nicht nennen, auch weil den Menschen am Nil die Geschichte nachhängt. Immerhin war ihr Land einst von den Osmanen beherrscht. Doch einen Tiefpunkt wie der, der vor 10 Jahren erreicht wurde, den hat es lange nicht gegeben. 2013 wird der Islamist Mohamed Morsi, zu dem Zeitpunkt Präsident Ägyptens, gestürzt. Als Muslimbruder wurde er von der Türkei favorisiert. Und damit begannen die Spannungen, die noch einmal kulminierten, als derselbe Morsi 2019 verstarb. Über das damals und heute Moritz Behrendt.
Bismillahirrahmanirrahim. Istanbul im Juni 2019. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt an einem Totengebet für Mohamed Morsi teil, den ehemaligen ägyptischen Präsidenten, der bei einer Gerichtsverhandlung zusammengebrochen war und später im Krankenhaus starb. Ich glaube nicht, dass es ein normaler Tod war, so Erdogan in seiner Ansprache. Der aktuellen ägyptischen Regierung macht er scharfe Vorwürfe, macht sie für den Tod Morsis verantwortlich. Die Tyrannen in Kairo seien sogar so feige, dass sie den Körper Morsis noch nicht mal der Familie des Opfers hätten übergeben wollen, so Erdogan. Als 2012 in Ägypten die Muslimbrüder an die Macht kamen, aus deren Kreisen auch Mohamed Morsi kam, hatte sich Erdogan große Hoffnungen gemacht. Er sah sich und seine AK-Partei als Vorreiter einer islamistisch-demokratischen Welle, die nun auch in Kairo angekommen schien. Doch es kam zu erneuten Volksaufständen, Streiks, Boykottaufrufen, Demonstrationen, diesmal gegen den islamistischen Präsidenten an der Spitze. Ein gutes Jahr später putschte das Militär in Ägypten gegen Morsi und die Beziehungen zwischen dem Land am Nil und der Türkei sanken auf einen Tiefpunkt. Und heute?
In den internationalen Beziehungen gibt es keine dauerhaften Feindschaften, aber es gibt dauerhafte Interessen.
Das sagt Ahmed Said Ahmed, Fachmann für internationale Beziehungen am Kairoer Ahram-Zentrum für politische und strategische Studien, das der Regierung nahesteht. Milde Töne nach einem Jahrzehnt der Eiszeit. Zwei Gesten haben die Wiederannäherung der beiden Staaten zuletzt beschleunigt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gaben sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Erdogan die Hand. Und nach dem schweren Erdbeben im Februar schickte Ägypten Hilfsgüter in die Türkei. Der ägyptische Außenminister Sami Shukri reiste ins Erdbebengebiet, ein weiteres Zeichen der Solidarität. Im März folgte dann der erste Besuch eines türkischen Außenministers in Kairo seit 10 Jahren. Ägyptens Top-Diplomat machte dabei klar, dass die Annäherung nicht auf der symbolischen Ebene stehen bleiben werde.
Es gibt eindeutig den politischen Willen und die Anweisung der Präsidenten nach ihrem Treffen in Doha, dass die diplomatischen Beziehungen vollständig wieder aufgenommen werden sollen. Das ist eine Normalisierung der Beziehungen nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre.
Die Entwicklungen der vergangenen Jahre, ein äußerst diplomatischer Ausdruck für die Feindseligkeiten zwischen den beiden Staaten. Im Sommer 2020 befürchteten viele sogar eine direkte militärische Auseinandersetzung. In Ägyptens Nachbarland Libyen kämpften türkische Soldaten gegen die von Kairo unterstützten Truppen des libyschen Generals Khalifa Haftar. Die ägyptische Regierung drohte, mit eigenen Soldaten zu intervenieren, wenn die Türken weiter vormarschieren sollten. Und dabei war und ist Libyen bei weitem nicht das einzige Konfliktfeld. Im östlichen Mittelmeer spielen auch Gasvorkommen eine Rolle. Im sogenannten East Mediterranean Gas Forum, das von Ägypten initiiert wurde, ist die Türkei kein Mitglied. Sollte es eine Annäherung geben, dann könnte sich bei der Förderung des Gases einiges harmonischer gestalten. Und dann bleibt noch das Thema, das die Ägypter am meisten verärgert hat. Erdogans Unterstützung ägyptischer Oppositioneller, vor allem der Muslimbrüder. Über Satellitensender mit Sitz in der Türkei wie Mika Melin wetterten sie gegen das ägyptische Regime und seinen Präsidenten, brachten damit ihre Anhängerschaft gegen die Führung auf.
Am Ende hat Sisi Ägypten erniedrigt, es auf unvorstellbare Weise klein gemacht. Ägypten war die Mutter der Welt, sollte ganz oben sein, aber durch diesen Mann vom Militär sind wir ganz unten angekommen.
Mika Melin sendet heute nicht mehr aus der Türkei. Auf Bitten aus Kairo wies die türkische Regierung 2021 diesen und andere Sender an, ihre Kritik an Ägyptens Regierung zu mäßigen. Mehrere prominente Moderatoren mussten das Land verlassen. Nichtsdestotrotz sind noch zahlreiche hochrangige Funktionäre der Muslimbrüderschaft im türkischen Exil. Ein Stolperstein für die Verbesserung der Beziehungen sei dies aber nicht mehr, meint Ahmed Said Ahmed.
Ich bin der Meinung, dass die Frage der Muslimbrüder zwischen den beiden Ländern gelöst wird, ohne dass sie ein Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen darstellt. Viele dieser Journalisten haben schon die Türkei verlassen oder sie haben die Arbeit in den Medien der Muslimbrüder beendet.
Und wie steht es um die persönlichen Angriffe Erdogans gegen Ägyptens Machthaber Assisi? Erwartet Ägypten, dass der türkische Präsident seine Worte öffentlich zurücknimmt? Davon gehe er nicht aus, sagt Mustafa Kamal El Said, Politikwissenschaftler an der Universität Kairo.
Die Initiative für die Verbesserungen der Beziehungen kam von der Türkei. Das ist schon eine implizite Entschuldigung. Ich kann nicht für den ägyptischen Präsidenten sprechen, aber ich vermute, das wird ihm ausreichen.
Einig sind sich die ägyptischen Experten darin, dass die Türkei von der Annäherung mehr profitieren kann als Ägypten. In der gesamten arabischen Region würde sie die Stellung der Türkei politisch stärken. Und wirtschaftlich könnte es der Türkei ermöglichen, ebenfalls Gas zu fördern, ohne dabei in Konflikt mit anderen Förderländern im östlichen Mittelmeer zu geraten. Andererseits, darauf weist Mustafa Kamal El-Said hin, haben die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern unter der politischen Eiszeit gar nicht gelitten. Im Gegenteil, das Handelsvolumen sei in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen, auf inzwischen rund $7 Milliarden. Die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen könnte dies nochmal steigern. Gekrönt werden könnte die Wiederannäherung durch ein Treffen der beiden Staatspräsidenten, vermutlich nach der Wahl in der Türkei im Mai. Wenn Erdogan dann noch an der Macht ist.
Moritz Behrendt über die Annäherung zwischen Kairo und Ankara mit möglichen Folgen auch für den Nahostkonflikt, vielleicht für die Gasversorgung in Europa. Frankreichs Präsident Macron hat es in diesen Tagen nicht leicht. Auch wenn er sich wegen der Entscheidung des Verfassungsrates erst einmal etwas entspannen dürfte, der Widerstand im Land kommt deswegen nicht zum Erliegen. Und auch außenpolitisch steht Macron in der Kritik wegen seiner jüngsten Äußerungen zur China-Politik der Europäischen Union. Innen- und außenpolitisch kein leichter Stand also. Weniger bekannt dürfte sein, wie sehr der Stern Frankreichs in großen Teilen Afrikas am Sinken ist. Wie groß die Ablehnung ist, die dem französischen Präsidenten und mit ihm der Grande Nation entgegenschlägt. Im Maghreb und in den Sahelstaaten. Über Gründe und Hintergründe, Jean-Marie Magro.
Inakzeptabel und willkürlich. So bezeichneten die französischen Tageszeitungen Le Monde und Libération die Entscheidung der Militärjunta in Burkina Faso, ihre Korrespondentinnen aus dem Land zu werfen. Die Regierung in Ouagadougou schränkt damit erneut die Freiheit französischer Medien ein. Vor einigen Monaten schaltete sie den Sender Radio France Internationale ab. Erst kürzlich den TV-Sender France 24. Es hilft, das Vorgehen Burkina Fasos als Teil eines größeren Bildes zu sehen. Ein Bild, das man mit dem Absturz Frankreichs in Westafrika überschreiben könnte. Seit 2018 waren französische Soldaten im Rahmen der Barkhane-Mission in Burkina Faso stationiert, um islamistische Terroristen zu verdrängen. Aber noch immer kontrollieren die Dschihadisten rund 40% des Landes. Empörung darüber auf den Straßen Ouagadougous. Wir können einfach nicht verstehen, dass eine Mission wie Barkhane auf unserem Boden aktiv ist und trotzdem das Morden durch bewaffnete Terroristen weitergeht. Wichtig sind die Souveränität eines Landes, die Freiheit und der Frieden, egal wer uns diesen bringen kann. Egal wer, notfalls auch die Söldner der russischen Wagner-Truppe. Burkina Fasos Regierung dementiert noch immer, mit dieser zusammenzuarbeiten, aber viele Menschen hier gehen davon aus, dass sie bereits auf ihrem Boden kämpfen. In Mali tun sie das ganz offiziell, beauftragt von der Militärregierung in Bamako. Sowohl aus Burkina Faso als auch aus Mali hat Frankreich seine Soldaten inzwischen abgezogen. Richtig so, findet die malische Studentin Fatoumé Bouzanga, stellvertretend für viele Menschen in der Sahelzone. Denn die Wagner-Söldnertruppe ist für unsere gemeinsamen Interessen sowie eine langfristige Entwicklung da. Wir schreiten Hand in Hand voran. Die Franzosen wiederum möchten uns nur glauben machen, dass wir gemeinsame Interessen hätten. In Wahrheit geht es ihnen aber nur um ihre eigenen Interessen. Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus ist vielen jedes Mittel recht. Oder, wie es der Politikanalyst Mohamed Ibrahim Yatara ausdrückt, ich bin Pragmatiker. Für mich spielt es keine Rolle, ob eine Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt eine Maus. Wenn wir also Partner finden, egal aus welchem Land, um den Terrorismus zu bekämpfen, dann gerne her damit. Es ist eine Entwicklung im Gange, die viele in Paris besorgt. So auch etwa den französischen Ex-Außenminister Dominique de Villepin in einem Interview mit France Inter. Afrika lehnt sich gegen uns auf. Viele fordern, dass Frankreich Afrika verlässt. Man irrt sich, wenn man meint, diese Länder seien neutral. Sie sind ein Hebel der Weltpolitik, den Russland momentan bedient. De Villepin ist der Meinung, dass es der Westen, Russland und China im Allgemeinen viel zu einfach macht. Diese würden Infrastrukturprojekte in Angriff nehmen, sowie die antiwestliche Propagandamaschine zum Laufen bringen. Eigentlich müssten Frankreich und der Rest des Westens sämtliche Hauptstädte Afrikas abklappern, überzeugen und die eigene Politik dort erklären. Doch viele in den ehemaligen Kolonien, sei es im Sahel oder Maghreb, wollen gar nichts mehr von den Franzosen wissen. Der marokkanische Politologe Rachid Toutou.
France has failed since independence.
Frankreich hat seit den Unabhängigkeiten in den 60ern versagt. Schauen Sie sich alle französischen Ex-Kolonien an. Diese sind nur gering entwickelt. Nehmen Sie die dortigen Bildungssysteme. Es sind die schlechtesten auf der ganzen Welt. Frankreich sollte sich was schämen. Es schaut auf seine Interessen. Es beutet die Ressourcen Afrikas aus. Entweder sollte Frankreich seine Strategie für Afrika überdenken oder es China, den USA und Russland überlassen, damit mehr Wohlstand entsteht.
China, USA or Russia to bring more prosperity.
Vieles der Kritik trifft zu. Im Verhältnis zu den ehemaligen britischen Kolonien stehen die früher von Frankreich besetzten Staaten wirtschaftlich und bildungspolitisch oft schlechter da. Trotzdem meint Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dass Paris nicht für alles Unheil in diesen Ländern verantwortlich gemacht werden kann. Früher oder später müssten auch die afrikanischen Staaten merken, dass Russland und China sehr eigennützig handelten und die USA nicht bereit seien, die Lücke, die Frankreich hinterlassen würde, auszufüllen. Dennoch sei Frankreichs Präsident Macron bisher daran gescheitert, die französische Afrikapolitik auf neue Füße zu stellen.
Das ist ihm bisher absolut nicht gelungen. Nach wie vor gibt es in Teilen der französischen Politik, auch der französischen Wirtschaft, eine große Arroganz im Umgang mit afrikanischen Partnern. Und auch hier braucht es definitiv einen Generationenwechsel. Ansonsten wird sich der Trend der vergangenen Jahre wohl fortsetzen.
Dass Frankreich einen Fuß auf dem Kontinent behält, ist nicht nur französisches, sondern auch europäisches Interesse. Denn so sehr die Beziehungen auch belastet sein mögen, so tief verwurzelt wie Frankreich ist kein anderes europäisches Land in Afrika.
Frankreich und seine Afrikapolitik, soweit der Bericht von Jean-Marie Magro. Es klang soeben an. Viele Menschen in den Sahelstaaten lehnen Frankreich heute ab, wünschen sich andere Akteure, zum Beispiel China. Nun ist die Großmacht bei uns nicht dafür bekannt, dass sie uneigennützig Geschäfte machte. Im Gegenteil, Europa strebt mehr und mehr danach, sich aus Abhängigkeiten zu lösen. Doch wie stellt sich China auf dem afrikanischen Nachbarkontinent dar? Genauer in Ostafrika, in Kenia. Dort hat die Großmacht viel investiert, vor allem in Infrastrukturprojekte. Kenia hat sich dafür stark verschuldet. Karin Bensch aus Nairobi.
Der Expressway, eine Schnellstraße auf Stelzen, hoch über Nairobi. 27 Kilometer schlängelt sie sich durch das Herz der kenianischen Hauptstadt, verbindet den Flughafen mit dem zentralen Geschäftsviertel. Finanziert von China, gebaut von China. Seit einem Jahr können Autofahrer auf dem Expressway den verstopften Straßen von Nairobi entfliehen. Gegen Bezahlung, versteht sich. Ein weiteres chinesisches Großprojekt ist der Hafen von Lamu. Er soll den Tiefseehafen in Mombasa entlasten, über den der Fernhandel mit ganz Ostafrika läuft. Für die einen ist der Hafen von Lamu, für noch größere Frachtschiffe, ein Meilenstein. Für andere ist er ein Millionengrab. Kritiker halten ihn für völlig überdimensioniert. Sie bezweifeln, dass sich das teure Projekt langfristig rentieren wird und kritisieren die Umweltzerstörung, die mit dem Bau einhergeht. Das größte chinesische Infrastrukturprojekt in Kenia ist die Bahnlinie von der Hafenstadt Mombasa in die Hauptstadt Nairobi. Sie soll rund 5 Milliarden US-Dollar gekostet haben, von denen etwa 2 Milliarden in dunklen Kanälen verschwunden sein sollen. Korruption ist ein großes Problem in Kenia. Eigentlich sollte die Bahnstrecke noch hunderte Kilometer weitergebaut werden, doch dann ging das Geld aus. Die Bahnstrecke ist eine Fehlinvestition, weil sie nicht profitabel ist, sagt der Ökonom Ali Kansacho. Die Last, den Kredit zurückzuzahlen, sei ziemlich schwer, weil Kenia mit der Bahnstrecke kein Geld mache.
The burden of paying back that loan is quite heavy because you're not making any money from it.
China hat viel in Kenia investiert, vor allem in Infrastrukturprojekte. Denn genau daran mangelt es in Kenia und anderen afrikanischen Ländern. An Autobahnen, Schnellstraßen, Brücken, Bahnlinien, Häfen und Flughäfen. Wegen dieser Infrastrukturdefizite sind viele afrikanische Länder ideale Märkte für China. In Kenia hat China das Image eines Machers, der Bauprojekte in Rekordzeit hochzieht. Wenn auch zum Leidwesen vieler Kenianer, die Chinesen meist mit eigenen Mitarbeitern, Maschinen und Materialien anreisen. Aber viele Kenianer empfinden die Chinesen im Business als zupackenden Partner, der unkomplizierter agiert als zum Beispiel der Westen. Und China hat, anders als einige europäische Länder, keine koloniale Vergangenheit in Ostafrika. Viele Menschen in Kenia sehen China deshalb als unbelasteten Fortschrittsbringer. Als einen Geschäftsfreund, der das Land rettet, sagt Professor Kennedy Ongaro, Soziologe an der Daystar University in Nairobi.
So Kenyans regard the Chinese as good friends in terms of business who have come to rescue the country.
Wie hoch das chinesische Investment in Kenia ist und wie sehr sich Kenia durch chinesische Kredite verschuldet hat, lässt sich schwer beziffern. Denn viele Verträge sind intransparent oder enthalten Verschwiegenheitsklauseln. Es dürften etliche Milliarden US-Dollar sein. Hinzu kommt, dass Kenia zum Teil sehr hohe Zinsen für die chinesischen Kredite zahlen muss. Die afrikanischen Staatsschulden bei China könnten langfristige Folgen haben. Mit dem wirtschaftlichen könnte auch der politische Einfluss wachsen, warnt der Wirtschaftsexperte James Chikwati.
They control what happens within the borrowing countries.
Kenias Wirtschaft steht unter enormem Druck. Der Dollar ist stark, der Kenia-Schilling verfällt. Die hohen Preise für Lebensmittel, Energie und Treibstoff belasten Unternehmen und Menschen. Viele afrikanische Länder befinden sich in einer massiven Schuldenkrise, sagt Ökonom Ali Kansatschu.
I mean, we are now in a sovereign debt crisis in Africa.
Laut Umfragen fühlen sich rund 80% der Menschen in Kenia abhängig von China, erklärt der Soziologe Kennedy Ongaro.
Kenyans largely depend on China.
Der Wunsch, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, sei groß. Doch dass Kenia dies in absehbarer Zeit schaffen wird, hält Ongaro für unwahrscheinlich. Chinas Investitionen in Kenia. Schuldenfalle oder Wirtschaftsmotor? Viele, darunter auch zahlreiche Politiker des Landes, feiern den Fortschritt, den China nach Ostafrika gebracht hat. So mancher ist der Meinung, dass Chinas Investitionspolitik trotz aller Nachteile und Abhängigkeiten Kenia weitergebracht habe als Jahrzehnte der internationalen Entwicklungshilfe. Allerdings ist China nicht der Weihnachtsmann, der Geschenke bringt, warnt Ökonom Ali Kansatschu. Das Land wolle Gewinne einfahren für seine Investitionen.
China is not Santa Claus. They want returns on their investment.
Doch China ist vorsichtiger geworden. Das Riesenreich investiert seit einiger Zeit weniger Geld in Kenia. Neue Großprojekte werden vorab sorgfältiger geprüft, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wegen der leichten Zurückhaltung der Chinesen wendet sich Kenia wieder verstärkt alten Bekannten zu. Den Amerikanern und Europäern, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Auch den Japanern und Südkoreanern. Denn sie alle geben frisches Geld. Ein beträchtlicher Anteil dieses Geldes wird verwendet, um die Schulden zurückzuzahlen, die Kenia in China gemacht hat, sagt Ökonom Ali Kansatschu.
A considerable portion of that is going to repay the Chinese debts.
Allein wird Kenia also nicht aus den Schulden bei China herauskommen. Aber mit Hilfe anderer Länder und Organisationen könnte dies langfristig gelingen. Doch der Preis, den Kenia dafür zahlen muss, ist nicht unerheblich. Das Land begibt sich in neue Abhängigkeiten.
Ein Teufelskreis also. Die Staaten Afrikas wollen ausländisches Engagement, doch der Preis, den sie zahlen müssen, ist hoch. Karin Bentsch war das über Chinas Wirtschaftspolitik in Ostafrika. Indien, mit gut 1,4 Milliarden Menschen die größte Demokratie der Welt. Doch was heißt Demokratie? In einem Land, in dem in diesem Jahr in 7 Bundesstaaten gewählt wird, im nächsten Jahr ein neues Parlament. Seit 2014 ist der hindu-nationalistische Politiker Narendra Modi Premierminister des Landes. Unter ihm hat sich der Zustand von Demokratie und Menschenrechten stetig verschlechtert. Mit ein Grund, die politische Agenda, die sich der indische Premier und seine Partei zu eigen gemacht haben. Religiös verbrämt, vielen gilt sie als rechtsextrem. Die rechte Ideologie will okkupieren, durchdringen die Gesellschaft, Medienhäuser, Universitäten, spart auch die Köpfe von Kindern und Jugendlichen nicht aus. Charlotte Horn mit den Einzelheiten.
Die absolute Mehrheit im Parlament, die hat die hindu-nationale BJP-Partei in Indien. Und die nutzt sie nach Ansicht von Politikexperten Satish Misra für ihre ideologische Agenda, der sogenannten Hindutva. Dahinter steht ein politisches Konzept, das Indien streng nach dem Hinduismus ausrichten will. Und genau deswegen schreibe die BJP-Regierung die Geschichtsbücher um, meint Satish Mishra.
They say that the history books are loaded against the Hindus.
Sie sagen, dass die Geschichtsbücher voller Aussagen gegen die Hindus sind. Deshalb wollen sie sie neu schreiben. Die Hindutva betrachtet Muslime, Christen und Kommunisten als die politischen Feinde. Sie will sie am liebsten loswerden.
Es gehe darum, die muslimische Geschichte von Indien zu eliminieren. Mishra spricht von der Gehirnwäsche der Schulkinder. Und das werde zu einer großen Wissenslücke führen.
Es ist ein langer Prozess, aber seit sie an der Macht sind, wollen sie das erreichen, indem sie langsam die Namen von Städten, Bahnhöfen, historischen Denkmälern, in den Lehrplänen, in den akademischen Büchern ändern. Offensichtlich ist es ihr Hauptziel, eine Hindutva-geführte Nation zu schaffen.
Es handelt sich um die tiefgreifendste Veränderung in indischen Schulbüchern seit 2014. Seitdem ist die rechtsgerichtete hindu-nationale Regierung an der Macht. Diese Lehrerin unterrichtet seit fast 40 Jahren Geschichte. Die 60-Jährige sagt, sie hätte es nachvollziehen können, wenn die Schulbehörde den Lernstoff generell gekürzt hätte. Jetzt sei es offensichtlich, dass es um gezielte Streichungen gehe, wie über die Mogulen. Die muslimischen Herrscher regierten Indien mehrere Jahrhunderte lang und prägten den Subkontinent. Jetzt hat die Bildungsbehörde in Geschichtsbüchern der 12. Klasse ein ganzes Kapitel über sie gestrichen.
Es gibt auch einen guten Überblick über den Beitrag der Mogulen auf dem Gebiet der Kunst, der Architektur und der Verwaltung, ohne dass es viel um Krieg und Eroberung geht. Das Kapitel, das beibehalten wurde, behandelt nur die ländlichen Lebensbedingungen in der Mogulzeit, und das ist für Schüler nicht sehr interessant.
And not very interesting for students.
So werden die Schülerinnen und Schüler ab jetzt keine Details mehr lernen, wie über den Mogul-Herrscher Shah Jahan, den Erbauer des weltberühmten Taj Mahal, eines muslimischen Mausoleums. Nach Ansicht der Geschichtslehrerin sei es wichtig, Unterrichtsstoff möglichst ausgewogen und gut recherchiert zu vermitteln.
Political parties should not use students.
Politische Parteien sollten Schüler, die noch beeinflussbar sind, nicht dazu benutzen, ihre politische Ideologie zu verbreiten. Die Geschichte kann nicht so verändert werden, dass sie den eigenen Gedanken und der eigenen Philosophie entspricht. Studieren Sie die Geschichte und lernen Sie aus ihr.
Study history and learn from it.
Und auch die Passage über den indischen Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi wurde überarbeitet. Bisher hieß es, Gandhi wurde von einem extremistischen Hindu erschossen. Jetzt lesen die Schülerinnen und Schüler von seinem Mörder lediglich als jungen Mann.
The political agenda seems quite obvious.
Für die Lehrerin ist die politische Agenda hinter der Entscheidung sehr offensichtlich.
Children will not learn that the key ideology that killed Gandhi.
Die Kinder werden nicht lernen, dass die Schlüsselideologie, die Gandhi tötete, seine feste Überzeugung war, dass Indien zerstört werden würde, wenn es ein Land nur für Hindus wäre.
Would destroy India.
Aus den Schulbüchern wurden auch Verweise auf Proteste und soziale Bewegungen gestrichen. Erläuterungen zum Kastensystem und den sogenannten Unberührbaren wurden stark gekürzt. Auch Geschichtsprofessor Aditya Mukherjee sieht die Streichungen in den Schulbüchern im Interview mit dem Fernsehsender NDTV sehr kritisch. Gerade zur Geschichte der Muslime in Indien.
So there is a mentality.
Es gibt eine Mentalität, die besagt, dass alles, was im Mittelalter geschah, schlecht war und abgeschafft werden sollte. Geschichte ist jetzt eine politische Waffe, mit der eine Gemeinschaft dämonisiert und aus der Geschichte gelöscht wird.
Die nationale Bildungsbehörde weist die Vorwürfe weit von sich. Leiter Dinesh Prasad Saklani begründet den Rationalisierungsprozess mit den Folgen der Pandemie.
Weil sich unsere Schüler in einem traumatischen Zustand befanden und ein großer Lern- und Zeitverlust zu verzeichnen war. Man war also der Meinung, dass man den Inhalt der Lehrbücher auf ein Minimum reduzieren sollte, um unseren Schülern zu helfen.
In den sozialen Medien reagierten Nutzerinnen und Nutzer mit satirischen Reaktionen auf die überarbeiteten Schulbücher, aber auch mit ernsten Kommentaren, wie mit Verweisen auf George Orwells Dystopie 1984.
George Orwells 1984, ein Roman, der den perfekten Überwachungsstaat zum Thema hat, in dem Geschichte gefälscht wird. Soweit Charlotte Horn mit den aktuellen Entwicklungen in Indien. Das war Eine Welt am Samstagmittag. Haben Sie Dank, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Susanne Elkafief. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.